Wir haben an den vergangenen 2 Sonntagen uns den Propheten Jeremia angeschaut, der nicht viele Freunde in seinem Volk hatte, weil er sehr viel unbequeme Dinge zu verkünden hatte. Und als er dann davon redete, dass ein neuer König auftreten würde, der um vieles besser sein würde als die bisherigen Könige und auch der amtierende König, da hat er sich auch nicht nur Freunde mitgemacht. Manche sagten, das ist ein Wehrkraftzersetzer, dieser Jeremia. Am besten sperren wir ihn weg. Und wenn wir heute uns einen Text anschauen, den er als Verheißung gesprochen hat, als Verheißung Gottes für sein Volk, als Hoffnungszeichen, dass Gottes Geschichte mit seinem Volk und mit einem bedrängten Volk nicht zu Ende ist, dann haben schon die Juden diesen Text immer verstanden als eine Verheißung, die auf den angekündigten Messias gerichtet ist. Und als die Christen diesen Text dann gelesen haben, haben sie ihn verstanden, dass er auf Jesus Christus bezogen ist, auf den, der schon gekommen ist und noch einmal kommen wird. Und ich möchte gerne mit Ihnen diesen Text lesen aus Jeremia 23, dass das Warten auf die Herrschaft Gottes beschreibt und Gottes Zusage an sein Volk. Und Sie werden feststellen, wenn Sie diesen Text hören, das werden wir dann gleich auch, werde ich das versuchen, anhand von Bildern deutlich zu machen, dass hier immer ein Kontrast gemalt wird von Jeremia zwischen dem Zustand, den das Volk im Moment erlebt, der Realität, könnte man sagen, dem, was sie im Moment empfinden und denken und fühlen, und dem, was Gott ihnen gibt und was Gott ihnen verheißt und in ihre Arme legt. Jeremia 23, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie das gerne mit aufschlagen. Jeremia im Alten Testament, hinter dem Psalmen. Jeremia 23, Abvers 1. Weh den führenden Männern meines Volkes, den Hirten, die meine Herde zugrunde gerichtet und auseinandergetrieben haben. Ich, der Herr, der Gott Israels, sage zu euch, den Hirten meines Volkes, versprengt und auseinandergetrieben habt ihr meine Schafe und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt werde ich mich um euch kümmern. Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen für eure bösen Taten. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, in die ich sie versprengt habe. Ich werde sie zurückbringen an ihren Weideplatz. Dort werden sie gedeihen und sich wieder vermehren. Und ich werde ihnen Hirten geben, die wirklich für sie sorgen. Dann brauchen sie nichts mehr zu fürchten und vor nichts mehr zu erschrecken. Kein einziges Schaf geht dann noch verloren. Das sagt der Herr. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Ja, der Herr kommt, sagt der Herr, an dem sie beim Schwören nicht mehr sagen werden, so gewiss der Herr lebt, der das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten. Das war also ein Spruch, ein Schwur, sondern so gewiss der Herr lebt, der die Leute von Israel herausgeführt hat aus dem Land im Norden und aus all den anderen Ländern, in die er sie fortgetrieben hatte und der sie zurückgebracht hat in ihr Land, damit sie dort wieder wohnen. Soweit diese Rede Jeremias. Sie können verstehen, warum ich anfangs gesagt habe, dass Jeremia sich damit nicht beliebt gemacht hat bei dem amtierenden König Zedekia. Der fand das nicht sehr lustig, dass Jeremia seine Herrschaft so in Frage stellt. Aber letztlich sagt Gott nicht nur im Blick auf den amtierenden König, sondern auch auf die vorherigen Könige, dass das Volk zwar viele Hirten hatte, viele Könige, viele Priester, aber alles Menschen, denen das Volk egal war. Wir sehen das jetzt mal hier. Hirten, denen das Volk egal war, die sich von Gott gefallen lassen müssen, dass er ihnen sagt, ihr seid nur daran interessiert, dass es euch gut geht, dass ihr Reichtum anhäuft, dass ihr viele Steuern einnehmt und dass ihr politisch agieren könnt, dass ihr Macht habt, aber es geht euch letztlich doch gar nicht um das Volk, dem ihr dienen sollt. Ihr habt euch um das Volk, um eure Herde gar nicht gekümmert. Ihr Könige, ihr habt euch nicht mehr dafür interessiert, was für Nöte sind wirklich in dem Volk. Ihr habt nur euch selbst im Blick gehabt. Und jetzt kommt der Kontrast dazu. Gott sagt, ich gebe euch einen Hirten. Ich gebe euch einen Hirten, der wird für euch sorgen. Einen Hirten, dem die Belange des Volkes nicht egal sind und der an jedem Einzelnen Interesse hat und der das Gute sucht, der jedem Schaf nachgeht. Jesus Christus hat dieses Wort, auch dieses Bildwort von dem Hirten auf sich selbst bezogen und hat gesagt, ich bin das, ich bin der gute Hirte. Ich bin dieser gute Hirte, von dem Jeremia spricht und von dem David in den Psalmen spricht. Ich bin der gute Hirte, gebe mein Leben für die Schafe. So weit geht meine Liebe für den einzelnen Menschen. Ich suche jeden Einzelnen heraus, dass er sich geliebt weiß und weiß, hier ist jemand, für den bin ich wichtig und ich sorge für ihn. Ein Hirte, der sorgt. Und in diesem gleichen Zusammenhang haben Sie das vielleicht mitgehört eben, da gibt es so ein Wortspiel, das Gott hier gebraucht. Er sagt, ihr habt euch nicht gekümmert um euer Volk. Aber jetzt werde ich mich um euch kümmern. Und hier ist das gemeint als eine Drohung, als eine Warnung an die Menschen, die Gott eingesetzt hatte als Könige und auch an Zedekia und sein Regime, dass er ihnen sagt, ihr habt euch nicht um die Belange des Volkes gekümmert, ihr habt ihnen nicht Ehrfurcht vor Gott eingeflößt und ihnen geholfen, in Beziehung zu Gott zu leben. Und darum werde ich mich um euch kümmern. Und dann erklärt Gott das und sagt, ich werde euch zur Rechenschaft ziehen für eure bösen Taten. Und so, wie Gott hier das ankündigt, wie Gott hier mit diesen Hirten redet, so hat er es auch tatsächlich getan. 542 wird der letzte König von Juda in die Gefangenschaft geführt und stirbt dort. Der letzte, der aus dieser davidischen Königslinie stammt. Dann schauen wir uns den zweiten Kontrast an. Gott sagt, mein Volk hat sich in Unsicherheit gefühlt. Sie waren total verunsichert. Sie wussten gar nicht mehr, was eigentlich gilt. Sie waren verstreut. Sie waren auseinandergesprengt, auseinandergetrieben. Keiner hatte Orientierung. Und wir haben hier ein Bild, das soll die Angst symbolisieren, die im Volk vorherrschte. Die Angst, was kommt an Bedrohung eigentlich auf uns zu? Denn die Menschen damals sahen, dass zum damaligen Zeitpunkt schon das Nordreich, also ein Teil ihres eigenen Landes, könnte man sagen, dass die schon von Feinden eingenommen waren und viele Menschen verschleppt waren in andere Gegenden und andere Länder. Und sie hatten Furcht davor, was kommt auf uns zu? Große Weltreiche, die alle daran interessiert waren, Palästina noch mal eben mitzunehmen und in ihr Reich zu holen. Und dann sagt Gott, ich werde euch einen König geben, das ist jetzt auf der anderen Seite, und dieser König wird für euch Sicherheit und Frieden bedeuten. Er wird euch in ein neues Zeitalter führen, wo ihr endlich in Sicherheit und Frieden leben könnt. Und die Juden haben diesem Zeitalter einen Namen gegeben und haben gesagt, das ist das messianische Zeitalter, das ist das Zeitalter, wo der Messias sichtbar regiert. Da wird Frieden herrschen. Da wird Sicherheit sein. Da werden wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und wir werden in Frieden leben können. Diese Prophezeiung, die hier von Gott ausgesprochen wird, ist bisher noch nicht erfüllt. Und darum ist auch Advent immer ein Warten noch. Das ist diese Spannung, die im Advent liegt. Das merken Sie auch schon, wenn Sie so einen Gottesdienst sehen wie heute Morgen, in der wir am Anfang des Gottesdienstes schon etwas hören davon, dass Jesus Christus ja gekommen ist. An dieser Stelle hat das Warten ein Ende gefunden. Und ich glaube, dass sich dieses Wort aus Jeremia teilweise erfüllt im Reich der Gemeinde von Jesus Christus. Sicherheit und Frieden für das Volk, das nach Gott benannt ist, das zu Jesus Christus gehört. Und doch, das, was hier dahinter steht, eigentlich Sicherheit und Frieden für alle, das greift Jesus auf und sagt, das wird erst vollendet sein, wenn ich zum zweiten Mal gekommen bin. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird es Sicherheit und Frieden geben, dann wird Gott jede Träne abwischen. Dann wird es richtig Frieden geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Insoweit ist diese Verheißung, Frieden und Sicherheit, das messianische Zeitalter, noch nicht vollends zur Erfüllung gekommen, sondern Advent bedeutet da auch, wir warten auf etwas, das kommt, dadurch, dass Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann nehmen wir einen weiteren Gegensatz. Und der ist versteckt in diesem Namen des Königs. Der Name des Königs, der Herr ist unsere Rettung, so sagt Gott das. Und das ist eine Anspielung auf den König Zedekia. König Zedekia, der letzte amtierende König, der auch jetzt genau zu dieser Zeit lebt und amtiert, der trägt diesen Namen, der übersetzt bedeutet, meine Rettung ist der Herr. Und Jeremia dreht diese Namensgebung um, verändert sie leicht und sagt, der Herr ist unsere Rettung. So heißt es eigentlich, so heißt der neue König. Also er heißt ganz ähnlich wie die Zedekia, aber der Prophet möchte damit deutlich machen, der König Zedekia trägt diesen Namen zu Unrecht. Er trägt nur den Namen, als würde er zu Gott gehören. Als wäre wirklich seine Rettung in dem Gott Israels. In Wirklichkeit hat er sich in politischen Bündnissen seine Rettung versprochen. Er hat immer gedacht, wenn ich politisch schlau und klug agiere, dann kann ich den Wohlstand für mein Volk sichern. Er hat gedacht, wenn ich alle Religionen gleichzeitig in meinem Volk gelten lasse, dann wird das schon ein friedvolles Ende nehmen. Aber diese Rechnung geht nicht auf, sagt Gott. Es ist unmöglich. Und darum, König Zedekia, du trägst deinen Namen zu Unrecht. Meine Rettung ist der Herr, das trifft auf dich nicht zu. Sondern du wirst verschleppt werden als der letzte König, von Feinden verschleppt werden. Das sagt Jeremia an anderer Stelle ihm direkt auf den Kopf zu. Und dann sehen wir uns mal die Gegenüberstellung an. Der Herr ist unsere Rettung. So, sagt Jeremia, heißt der wirkliche Hirte, der König, der kommt, der Messias. Der wird so heißen und bei ihm wird es zutreffen. Bei ihm wird es wirklich Rettung geben. Es ist also ein symbolischer Name. Wir haben das im Alten Testament häufiger, dass für den Messias Namen gegeben werden, die symbolischen Charakter haben. Zum Beispiel auch im Jesaja-Buch, Kapitel 9, wird das deutlich. Da wird der König beschrieben in verschiedenen Worten und dann sagt der Prophet, und so wird er heißen, ewig Vater, Friede Fürst. Solche Namen sucht Gott aus, um zu beschreiben, dass hier jemand kommt, auf den diese ganzen Attribute zutreffen. Und hier bei Jeremia sagt er, das herausstechende Merkmal des Messias ist Rettung. Er wird ein Retter sein. Und auch das hat sich in Jesus vollständig erfüllt. vollständig erfüllt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch dieses Wort hat Jesus sozusagen auf sich bezogen und hat gesagt, ja, das erfüllt sich in mir. Ich bin der Retter der Welt. Hier kann ein Mensch wirklich Rettung für sein Leben im Hier und Jetzt, für sein Leben in der Ewigkeit gewinnen. Ein wirklicher Rettungsring. Links also die Hoffnungslosigkeit, nur ein Etikett, und auf der rechten Seite die wirkliche Rettung, die von Jesus Christus herkommt. Und das ist bis heute so geblieben. Und darum ist Adventszeit sozusagen gleichzeitig auch ein Feiern, ein Freuen darüber, dass Jesus Christus schon gekommen ist. Dass wir nicht darauf warten müssen, dass uns Rettung zugesprochen wird, sondern dass wir sie erleben können im Hier und Jetzt. Dass wir so wie Jesus das Menschen gesagt hat, ich bin zu dir gekommen und habe dich gesucht, um dich zu retten, um dich aus der Verlorenheit, aus der Nichtgemeinschaft mit Gott herauszuholen und dir Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Insofern ist Advent auch immer eine Zeit, Adventszeit, Weihnachtszeit, wo sie einfach sich freuen können. Wo sie einfach sagen können, heute Nachmittag nehme ich mir mal Zeit, mich zu freuen darüber, dass wirklich mein Retter gekommen ist. Und dass dieses Wort uns nicht zu abgegriffen ist. Sie können sich ja gern so einen Rettungsring oder so etwas dann hinlegen als Zeichen dafür, der Retter ist gekommen. Und dann gibt es noch einen weiteren Gegensatz. Der Baum ist gestürzt, sagt Jeremia. Der große Baum, auf den Israel so stolz war. Der Baum, der für die Dynastie, also für die Königslinie Davids steht, ist gestürzt, ist umgehauen worden. Das heißt, hier ist ein Schnitt auch mit der großen Hoffnung, die das ganze Volk eigentlich hatte, dass sie dachten, immer wenn so ein Nachfolger von dem großen König David auf dem Thron ist, dann muss es doch zum Guten kommen. Nein, sagt Gott, diese Hirten haben nicht meinen Auftrag ausgeführt und darum musste ich diesen Baum fällen. Und wir sehen, dass tatsächlich, dass, wie Gott das verheißen hat, dass dieses Volk Juda, was jetzt noch die zwei Stämme, die übrig sind, also das damals war Israel ein geteiltes Land, der Norden, das sagte ich eben schon, war schon verschleppt in Gefangenschaft. Und es siedelten die einfachen Leute, Handwerker und Bauern, die siedelten dort noch. Aber die komplette Führungsriege war verschleppt worden. Und das bedeutete, dass sie im Nachbarland vor Augen hatten, was passiert, wenn ein Volk Gott nicht gehorcht. Und jetzt sagt Jeremia, das wird letztlich bei euch auch so sein. Leider wird es auch so sein. Aber, sagt Jeremia, das ist nicht Gottes letztes Wort. Und das sehen wir hier rechts. Er sagt, es wird einen Keimling geben aus dem gefallenen Baum. Es wird einen Spross geben, der wird sich langsam entfalten, unscheinbar zunächst. Und ihr wisst nicht genau, wann das sein wird. Aber ihr werdet einen legitimen Nachfolger Davids erleben, der wieder die Königskrone trägt, die Königswürde trägt. Aus dem gefallenen Baum, aus dem gestürzten Baum wird wieder ein neuer Spross entstehen. Und Gott kennzeichnet ihn in den Worten Jeremias. Er sagt, es wird ein Spross sein, ein König, der gerecht und weise regiert. Ein König, über den sich das ganze Volk freuen kann. Der ein wahrer, verständiger und gerechter König ist. Und auch das haben auch die Juden schon verstanden als eine Verheißung auf den Messias. Ein König, ein Spross aus der Davidslinie, ein legitimer Nachfolger, Nachkomme Davids. Und diese Verheißung, die Jeremia gegeben hat, hat sich genauso erfüllt. Der Baum Der David der Königslinie ist tatsächlich gestürzt, 542 vor Christus. Und um das Jahr Null entsteht ein Spross aus dieser gleichen Nachkommenschaft, Jesus Christus. Und ein neues Leben beginnt. Und Jesus bezieht auch dieses Wort auf sich selbst und sagt, das ist erfüllt. Und darum habt ihr noch einen Grund, in der Adventszeit zu feiern und zu sagen, ja, Jesus, du bist aus eigentlich einem fast, man glaubte schon, ein abgestorbenes Stück Holz vor sich zu haben. Und du schenkst daraus neues Leben. Und wie beeindruckendes Leben, das Gott gegeben hat. Und dann gibt es in diesem Bibelwort noch einen letzten Vergleich, eine Gegenüberstellung. Und zwar sahen die Menschen ja vor sich die Teilung zwischen Norden und Süden, so wie wir sie in unserem Land zwischen Osten und Westen erlebt haben. Und sie hatten sich schon fast damit abgefunden, dass es über Jahrzehnte ein geteiltes Reich war, mit einem getrennten Schicksal. Sie erlebten, dass Gott Gericht übt an beiden Völkern sozusagen, an dem Nordteil und an dem Südteil. Und demgegenüber stellt Gott jetzt seine Verheißung. Das sehen wir jetzt auf der rechten Seite. Und er sagt, es wird so eine Art Wiedervereinigung geben. Er drückt das anders aus, aber er sagt, es wird wieder eine gemeinsame Geschichte geben, des Nord- und des Südreiches gemeinsam. Denn das sagt er, dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein, auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Und dann in dem Vers 8 drückt er aus, dass die Menschen sagen werden, so gewiss der Herr lebt, der die Leute von Israel herausgeführt hat aus dem Land im Norden. Und hier fasst der Prophet plötzlich wieder Juda und Israel zusammen unter ihrem gemeinsamen Namen und sagt, so wie das gesamte Volk herausgeführt wurde aus Ägypten und die Leute gesagt haben, das ist für uns das markanteste Wirken Gottes bei uns. So sagt Gott, wird es einen neuen Einschnitt geben. Es wird den Einschnitt geben, dass auch diese beiden geteilten Reiche oder dieses geteilte Reich, das Nord- und das Südreich, wieder zusammenkommen und dass sie von mir gesammelt werden und dass sie kein geteiltes Land mehr sind. Auch diese Verheißung hat sich teilweise erfüllt. Noch nicht vollständig, aber teilweise. Und sie hat sich sozusagen, wenn man über die Geschichte das sieht, hat sich diese Verheißung, dass Gott sein Volk zurückholt, an mehrerer Stelle erfüllt. Und wir wissen nicht ganz genau, ob manches schon vollständig ist, aber wir erleben zunächst noch zur Zeit des Alten Testaments eine teilweise Erfüllung dieser Verheißung, dass nämlich eine Rückkehrbewegung einsetzt. Mit Esra und Nehemia, mit diesen Namen, verbinden wir diese Rückkehraktion, dass Menschen zurückkommen nach Jerusalem und den Tempel wieder neu aufbauen, das Land beleben. Und gleichzeitig bleibt aber eine Feindschaft zwischen Nord und Süd erhalten. Denn in dem nördlichen Teil Israels entsteht eine neue Volksgruppe, ein Mischvolk aus den Israeliten und kainitischen Bewohnern, die gesagt haben, ja, wir glauben auch an den Gott Jahwes. Und daraus entsteht eine Mischbevölkerung, die Samariter. Und selbst zur Zeit Jesus gibt es noch diesen Konflikt zwischen Samaritern und den übrigen Juden. Die Juden sagen also, ihr seid ja so ein Mischvolk und das ist nichts Rechtes, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Schon mal gar nicht beten wir den gleichen Gott an. Und ich meine, dass sich dann die Verheißung weiter erfüllt in der Gemeinde, die sozusagen mit Jesus beginnt und mit den ersten Gemeinden. Denn Jesus, das kennen Sie vielleicht aus dem Neuen Testament, begegnet auch gerade diesem Volk der Samariter. Begegnet dort einzelnen Menschen und dort entstehen sozusagen die ersten Nachfolgegruppen, die ersten Zellgruppen, Und dann kommt es in der Apostelgeschichte dazu, dass, was Jesus auch seinen Jüngern ausdrücklich befohlen hat, dass sie in Samaria das Evangelium auch verkünden. Und das bedeutet, wir haben in der Gemeinde Jesu schon in der Apostelgeschichte wieder eine Vereinigung zwischen Nord- und Südbevölkerung, dass sie gemeinsam zu Jesus Christus gehören. Und dann denke ich, dass diese in der zionistischen Bewegung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt, die Rückkehrbewegung nach Palästina, dass sie auch auf dieser Verheißung fußt, dass Gott also auch da zeigt, ich hole aus der Verstreuung mein Volk wieder zusammen. Ich hole es wieder zusammen in das Land, das ich ihnen gegeben habe, damit sie dort wieder wohnen. Insoweit ist das eine Geschichte, die wir praktisch bis in unser Jahrhundert hinein verfolgen können, wie Gott auch diese Verheißung wahrmacht. Zum Schluss möchte ich Ihnen ein Gebet im Advent vorschlagen, das sich natürlich auf diesen Text bezieht und deshalb kein ganz klassisches Gebet ist, sondern Dinge, von denen ich denke, dass sie im Advent, in den Advent hineinpassen, in ihre Adventszeiten, um zu beten und auch mit Gott zu reden. Das erste, gib mir den langen Atem. Wir sehen, dass Gottes Verheißungen sich nicht immer sofort erfüllen, dass Gott nicht immer einen Zeitpunkt uns gibt und sagt, so, da weißt du schon mal, am 18. Januar 2009 wird das und das eintreten, sondern Gott mutet uns zu, dass er uns einfach so unpräzise das formuliert und sagt, der Tag kommt. Gib mir den langen Atem. Und dann ein Dank für den Zuspruch, den Gott gibt. Ein Dank für das, was Gott uns schon geschenkt hat in Jesus Christus. Der Herr ist unsere Rettung. So heißt, so gibt Gott den Namen für seinen Messias. Und sagt, in diesem Namen ist Rettung, in Jesus ist Rettung. Und das ist, wie ich vorhin schon sagte, ein Grund zum Feiern, ein Grund, um zu sagen, Dankeschön, Jesus, du bist tatsächlich mein Retter, du bist für mich gekommen. Und das Dritte, was wir im Advent beten können, ich bin gewiss. Denn Gott gibt in seinen Verheißungen auch immer sehr konkrete Elemente. Er sagt, ich werde jemand berufen aus der Nachkommenschaft Davids, dass sich in Jesus Christus genauso erfüllt. Die Verheißung Gottes ist nicht so ganz schwammig und bleibt an der Oberfläche, sondern sie ist überprüfbar, dass die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat, sich in der Person von Jesus Christus erfüllt haben. Das heißt, seine Verheißung ist konkret. Genauso wie Gott sich auch an anderen Stellen, auch in Jesus selbst, dann konkret macht. Und sagt, ihr sollt etwas zum Anfassen und zum Berühren haben, um sicher zu sein, dass ihr wirklich Gemeinschaft wieder mit Gott habt. Ich bin gewiss. Und das Letzte, weiß ich gar nicht, ob man das so als Gebet formulieren kann, dein Wort behält ein Geheimnis. Ich denke, dass die Adventszeit, ich weiß nicht, ob Sie das selber auch so empfinden, aber die Adventszeit hat auch immer so ein bisschen was Geheimnisvolles. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir dann irgendwie darauf warten, welche Geschenke gibt es oder was ist heute Morgen im Adventskalender oder Ähnliches, sondern dass wir auch von den Verheißungen Gottes her, wenn wir von den Verheißungen Gottes her leben, entdecken, dass es ein schönes Geheimnis Gottes gibt, dass er uns zusagt, dass er sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dass er sagt, Jesus Christus kommt wieder. Ihr wisst nur den Zeitpunkt nicht. Bleibt also sozusagen ein schönes Geheimnis, das Gott sich vorbehält. Und ich glaube, auch das gehört zum Gebet im Advent. Dieses freudige Erwarten, Jesus Christus kommt. Und zu sagen, ich weiß, Gott, du hast schöne Geheimnisse. Ich will das, was ich entdecken kann, gerne entdecken, aber ich will auch einfach darauf zugehen, im Sinne von das, was auch hier in Jeremia verheißen wird, dass es dieses neue Zeitalter in der Ewigkeit geben wird, wo Gott und Mensch wieder in völliger Gemeinschaft leben werden. Darauf gehe ich gerne zu. Und doch bleibt es ein Geheimnis, wie es sich genau erfüllt. Ich möchte gerne mit uns zum Abschluss beten. Sie können gerne dazu sitzen bleiben. Gott, unser Vater, du hast uns in deinem Wort Verheißungen gegeben, Verheißungen im Blick auf deinen Sohn, Jesus Christus. Und wir staunen darüber, wie du deine Verheißungen auch in dunkler Zeit ausgesprochen hast und Hoffnung gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass diese Hoffnung nicht unkonkret ist und nur ein schwacher Trost sein soll, sondern dass es ein starker Trost und ein starker Zuspruch ist und dass wir, die wir jetzt viele Jahre danach leben, rückblickend sehen, wie sich das in Jesus Christus erfüllt. Und dafür danken wir dir. Und darum danken wir dir, dass wir, auch wenn uns nicht alles im Blick auf deine Verheißung klar ist und offenbar ist, dass wir doch deine Rettungstat in Jesus Christus, deine Rettung sehen können, uns im Advent darüber freuen können. Dafür danke ich dir. Amen.